Ein herzliches Hallo, hier ist der Podcast Talking Basketball, hier ist Olli D. Und ich sage Bonjour, Salut, ça va, Stefan, wie geht es dir?
Ich wusste gar nicht, dass du so multilingual bist. Mir geht es soweit ganz gut. Wie geht's dir?
Oh bien, merci beaucoup. Ich bin heute irgendwie, weiß ich auch nicht, irgendwie Französisch drauf. Ich hatte ja Französisch-Leistungskurs, wir hatten aber so einen schlechten Lehrer, immer wenn wir nicht weiterkamen,
immer
in Deutsch geredet. Ich kann nichts mehr. Ich kann, weiß ich nicht, ein Baguette bestellen, einen Kaffee bestellen und une bière. Und dann hört es auch auf.
Du hattest tatsächlich Französisch-Leistungskurs jetzt
ernsthaft? Ja, ist der größte Witz meines Lebens, aber ist tatsächlich so. Aber wie sag ich ja. Da ist nicht mehr viel übrig geblieben. Sorry, man sagt es ja immer, der Lehrer war so scheiße.
Sorry ist aber wieder Englisch und nicht Französisch.
Ah. Oh, excuse-moi.
Ah, okay. Ah. Ah. Très bien, très bon. Oh. Du beurre rouge et du baguette.
Ja. Sollen wir es beim Französischen heute lassen? Die könnten wir doch eigentlich, ne? Passt ja eigentlich heute. Bisschen ja, mit Französisch und so, oder?
Französisch passt heute ein bisschen. Wir haben einen Gast, der diese Sprache auch wie du in der Schule hatte, wie ich auch, aber uns schon im Vorgespräch verraten hat, so wirklich gut spricht er sie nicht mehr. Aber er braucht sie im Moment hier und da mal.
Möglicherweise. Ne? Wer könnte das sagen?
Es könnte vielleicht ein deutscher Spieler sein, der in Frankreich spielt.
Nein!
Doch!
So viele gibt es ja jetzt nicht.
Nein, so viele gibt's da jetzt nicht. Aber es gibt welche. Es gab ja eine große Bewegung von Bonn in die französische Hauptstadt.
Massenweise Menschen sind rübergegangen über die französische Grenze. Massenweise aus Bonn.
Genau, also. Und zwar West über den Rhein.
Und zwei von denen hatten wir übrigens auch schon hier, die mitgegangen sind in unserem Podcast.
Ja. Die hatten wir schon. Jetzt haben wir heute wieder einen. Wenn wir jetzt noch irgendeinen Hinweis geben, weiß eh jeder schon, wer es ist. Aber auch so, glaube ich, wissen die meisten. Es gibt ja eigentlich jetzt, da wir einen schon hatten, einen anderen auch, die Deutsch sprechen. Sind nur noch zwei übrig, die Deutsch sprechen. Kann es nur einer von den beiden sein? Und ich stelle mir jetzt mal die entscheidende Frage. Lieber Gast, hast du einen zweiten Vornamen?
Nein, habe ich nicht.
Dann schließe ich die Frage an, hast du irgendwie einen Spitznamen?
Auch nicht wirklich, ne.
Komm, hast du überhaupt einen Namen?
Den habe ich, ja.
Gott sei Dank. Dann sag doch mal, wen haben wir denn heute zu Gast?
Ja, ich bin der Leon Kratzer.
Bonjour, Leon. Ça va?
Bonjour, bonjour. Ça va bien?
Et toi? Das klingt ja schon wie eingefleischter Franzose, wie man sagen will.
Oh, petit peu.
Oh, jetzt hier.
Also wenn ihr zwei jetzt hier auf diesem Niveau weitermacht, dann schalte ich mich aus. Sorry. Also, zumindest von dir, Olli, mit Leistungskurs erwarte ich ein bisschen mehr. Leon und ich hatten das ja nur so in der Schule, aber nicht Leistungskurs.
Ich will ja jetzt nicht angeben. Wir machen das im gemütlichen Deutsch. Und freuen uns, dass der Franke, der in Frankreich sitzt, heute zu Gast ist. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Danke euch.
Bevor wir richtig zum Basketball gehen, wie hast du dich denn eingelebt in dieser kleinen, überschaubaren Stadt Paris?
Ja, so weit, so gut, muss ich sagen. Ist natürlich eine gewaltige Umstellung, auch zu meinen vorherigen Stationen. Ja, ich komme ja aus dem gemütlichen Frankenland, über Frankfurt nach Bonn. Ist natürlich definitiv eine größere Stadt hier, die man jetzt so ein bisschen erlebt. Ganz andere Umstände, ganz andere Sachen, die von außen damit reinspielen. Aber es ist eine sehr schöne Stadt, eine sehr schöne Kultur, eine neue Kultur. Aber es macht sehr viel Spaß auf jeden Fall, das einfach kennenzulernen, das zu genießen und aufzusaugen.
Hast du denn schon das Touristenprogramm erledigt, abgehakt? Eiffelturm, Notre Dame.
Genau, teilweise. Also ein bisschen was habe ich abgehakt, ein bisschen was ist noch übrig geblieben. Aber ja, ich würde sagen, die großen Hauptspots habe ich alle abgeklappert.
Das heißt, könntest du, wenn jetzt so Kulturbanausen wie Olli und ich nach Paris kämen, dich besuchen, könntest du so ein kleiner Führer für uns schon sein, so auf einem, sag ich mal, ein bisschen oberflächlicheren Niveau, aber du könntest uns schon zu den entsprechenden Spots führen und was dazu sagen?
Ja, ich glaube schon. Ein bisschen was könnte ich euch auf jeden Fall zeigen. Ein bisschen kenne ich mich jetzt schon aus hier.
Dann stehen wir vorm
Jetzt.
Eiffelturm und Leon sagt, das ist der Eiffelturm.
Genau, richtig. Nee, diese ganze Insider-Geschichten und alles drum und dran, das weiß ich nicht alles, aber ja, ich weiß ungefähr, wo was liegt, wo ich auf der Karte hin kann, wo ich was zu finden, was zu sehen habe, genau. Das habe ich mittlerweile drin, muss ich sagen.
Sitzt du
Wie
auch
kommst
mal auf den Champs-Élysées und trinkst einen Kaffee? Weil ich habe immer gehört, das sei so Pariser, der Inbegriff des Pariser Lebens, auf der Champs-Élysées, auf den Champs-Élysées zu sitzen und Kaffee zu trinken in so einem Straßencafé. Machst du das?
Also ich muss sagen, auf der Champs-Élysées habe ich jetzt noch keinen Kaffee getrunken. Aber ja, es gibt trotzdem definitiv kleinere Cafés hier in Paris, die ein sehr schönes Ambiente zu bieten haben. Und es ist, hat seinen eigenen Vibe, seinen eigenen Flair und das ist schon sehr schön.
Wie kommst du im Alltag zurecht in dieser Stadt? Du hast ein paar französische Vokabeln verlernt, haben wir gehört.
Genau.
Es ist alles auch nicht so einfach, wenn du da alleine durch so eine Riesenstadt laufen musst. Man stellt sich das immer so einfach vor, du wechselst nach Paris, ja, ihr seid ja nicht nur in der Basketballhalle. Und ihr habt ja nicht nur immer Menschen, die euch unterstützen, ihr müsst auch alleine klarkommen.
Genau, richtig. Ich muss sagen, da hilft uns der Verein schon sehr gut. Immer wenn wir irgendwie hier was benötigen oder Hilfe brauchen, sind die zur Stelle eigentlich. Ja, genau, jetzt so im normalen Leben würde ich sagen, dass es ganz gut läuft, dass man sich da, natürlich muss man sich ein bisschen eingewöhnen. Die Franzosen sind ein bisschen eigen. Eine neue Kultur, wie gesagt. So, natürlich mit der Sprache gibt es ab und zu mal ein paar Barrieren einfach, weil die Franzosen auch nicht immer so gut Englisch sprechen können. Sogar es ja in Paris schon der Fall ist, dass man viele Leute trifft, die dann auch Englisch sprechen, auch wenn das Englisch immer dann ab und zu mal ein Mix zwischen Französisch und Englisch ist. Aber trotzdem, das ist, würde ich sagen, alles machbar, alles kann man irgendwie sich rausverständigen.
Jetzt bist du ja nach Paris gegangen, des Basketballs wegen. Wir machen ja immer so ein bisschen so ein Galopp oder vielleicht auch nur Trab durch die Vita unserer Gäste. Aufgrund der Tatsache, dass dein Papa Profi war und aufgrund deiner Körpergröße, die sicherlich auch als Kind und Jugendlicher schon außergewöhnlich war, gab es für dich irgendwelche Alternativen im Sport zum Basketball?
Ja, ich muss sagen, also am Anfang war das ja wirklich so bei mir, dass ich von Anfang an Fußball gespielt habe. Ja, mein Opa, mein Onkel waren Fußballer. Ich bin da irgendwie so groß geworden, war auch ein riesiger Fußballfan, war wirklich, konnte es mich alles über Fußball fragen. Ich wusste gefühlt, glaube ich, alles. Ja, habe da mit angefangen gehabt und habe lange auch den Sport betrieben. Ja, und das war immer so meine Sache irgendwie, dass ich immer, wie gesagt, sehr Fußball begeistert war und das habe ich lange gemacht. Ich glaube, bis 12, 13 habe ich Fußball gespielt. Und da habe ich auch nicht drüber nachgedacht, irgendwie Basketball oder irgendwas zu spielen. Oder für mich gab es da immer noch Fußball. Natürlich wusste ich auch, mein Vater war Basketballer. Irgendwie habe ich generell ein bisschen sportbegeistert gewesen, mal ein bisschen was angeschaut, aber es war immer nur Fußball für mich. Ich wollte nur Fußball spielen, weil ich auch die ganzen Freunde im Umkreis hatte, die alle Fußball gespielt ha haben. Und ja, deswegen war es immer Fußball für mich. Aber irgendwann habe ich auch gemerkt, okay, ich bin einfach zu groß dafür, hat irgendwann keinen Spaß mehr gemacht. Und zum Glück habe ich mich dann dafür mal entschieden, mal mir die Sache anzuschauen, die mein Vater professionell betrieben hat. Und dann muss ich sagen, habe ich mich von Tag 1 in den Basketball verliebt.
Zwei Fragen zum Fußball. Warst du eher der Innenverteidiger, weil du durch die Größe alles rausgehauen hast, oder warst du eher der Stürmer, der vorne alles reingetan hat? Und die zweite Frage, warst du ein Nürnberg-Fan, weil du Franke bist, oder warst du dann doch der Bayern-Fan, weil ja alles groß Bayern ist?
Ergänzung noch, Olli. Der letzte über 2 Meter große Basketballer stand wegen seiner Größe im Tor. Warst du wegen deiner Größe, haben sie gesagt, du sollst in die Kiste gehen?
Mich? Also ich muss sagen, ich habe angefangen gehabt, und ich war immer so ein, ich habe alles mal gespielt. Also ich glaube, ich habe im Mittelfeld angefangen, dann war ich eine lange Zeit im Sturm, dann wieder im Mittelfeld, auch mal immer mal ausgeholfen im Tor und dann, ja, irgendwann war ich dann, ich glaube, bevor ich aufgehört habe, war ich dann Verteidiger. Also es war alles mit dabei.
Ja, und Lieblingsclub?
Genau, Lieblingsclub. Ja, das ist auch eine lustige Geschichte eigentlich. Ich habe immer angefangen, damals auch, wo ich meine erste Konsole bekommen habe, FIFA gespielt habe, war immer für mich so der Verein, mit dem ich immer FIFA gespielt habe, war immer Arsenal London. Irgendwie damals in den glorreichen Zeiten, 2004, 2005, mit Thierry Henry einfach noch. Ja, immer die Zeit wirklich 2-3, 2-4, 2-5, so das waren mit der, da habe ich angefangen Fußball zu spielen, da habe ich angefangen FIFA zu spielen und da war für mich Arsenal ja, die Mannschaft, die ich immer gespielt habe und irgendwie einfach ist mir Thierry Henry so im Kopf geblieben, dass ich immer mit Arsenal spielen wollte und das hat jemand, muss ich sagen, sympathisiere ich sehr für Arsenal und nebenbei auch da mein Vater ja in Hamburg lebt, auch schon riesiger HSV-Fan.
Hey.
Also das sind die zwei Vereine, für die ich ja, ein Herz habe, genau.
Hey.
Okay.
Na gut,
Also da
tolle.
gab es auch nie, da gab es nie Nürnberg, 1. FC Nürnberg gab es da nie, Bayern, okay, Bayern natürlich, ich glaube Bayern, für die Bayern sympathisiert irgendwie jeder mal so, wenn man aus Deutschland kommt, würde. Ne?
Nein.
Also ich muss sagen, ich hab nie irgendwas gegen Bayern gehabt. Ich fand Bayern
Ich
immer sehr
nicht, aber
sympathisch.
zwischen etwas gegen
Genau.
nicht haben, so Fan ist aber noch eine Range durch.
Ja, das stimmt auch wieder, genau, das stimmt auch wieder, gebe ich dir recht. Genau, aber deswegen, Bayern-Fan war ich auch nie wirklich richtig. Natürlich habe ich die Bayern immer verfolgt gehabt, aber für mich war es immer der HSV und wenn ich dann irgendwie mal auf DSR Sport 1 mal irgendwie einen Highlight-Clip von der Premier League anschauen konnte, dann habe ich das natürlich auch gemacht und mir Arsenal London angeschaut.
Du bist in Bayreuth geboren, hast dann mit dem Basketball angefangen und bist, glaube ich, mit 14 dann ins Bamberger Programm gewechselt. War das so einvernehmlich oder gibt das dann, wenn in Franken so ein Talent wechselt, auch schon ein bisschen Beef, wie es so schön auf Neudeutsch heißt, zwischen den Clubs?
Ja, ich weiß nicht, ob es da wirklich Beef gab oder alles. Es war halt einfach so eine Zeit damals in Bayreuth, wie es wahrscheinlich heutzutage auch immer noch ist, wo man leider keine wirkliche Entwicklung, so eine gute Entwicklung sehen kann, wenn man mal ehrlich ist. Wo ich das ja auch mal hoffe, dass es im Bayreuther Jugendprogramm Schritte vorwärts geht, wo ich glaube, die haben ein paar gute Schritte gemacht, aber trotzdem, dass da noch einiges fehlt einfach. Und für mich war es damals einfach so diese Sache, okay, was mache ich? Bleibe ich in Bayreuth, wo es ja jetzt nicht wirklich die besten Aussichten gibt? Oder gehe ich nach Bamberg, die da einfach ein Jugendprogramm auf die Beine gestellt haben, das unglaublich war, dass wir wirklich damals mit dieser Jugend-WG den ganzen Trainingsmöglichkeiten, der ganzen Infrastruktur einfach auf einem ganz anderen Level war als Bayreuth. Das konnte man ja gar nicht vergleichen. Und natürlich war es damals auch zu der Zeit, dass viele Spieler abgeworben worden sind von Bayreuth, ja, die dann natürlich nach Bamberg gewechselt sind. Natürlich, glaube ich, auch wegen der Nähe einfach und weil die auch gesehen haben, okay, es wird halt einfach schwierig in Bayreuth. Du hast in Bamberg einfach auch eine super Anbindung, dass du dann Pro B spielen kannst oder Pro A spielen konntest und dann ja, eine gute Lücke füllen konntest zwischen der zweiten Liga. Ja, und dann kann ich mich zu dem Zeitpunkt erinnern, dass drei Jugendspieler von Bayreuth nach Bamberg gewechselt sind, die so talentiertere Spieler waren. Und ich glaube, natürlich war da Bayreuth nicht ganz einverstanden. Natürlich glaube ich, dass Bayreuth da ein bisschen was dagegen hatte, aber das war einfach den Umständen verschuldet.
Für dich ging es ja dann ziemlich schnell aufwärts. Also du hast ja eine rasante Entwicklung hingelegt. 2013, U16 EM. Du machst 22, glaube ich, plus 20 Rebounds gegen Spanien. Ja, das ist ja nun mal eine absolute Top-Mannschaft. Gab es da, wenn man sowas international abliefert, schon erstes Interesse aus dem Ausland?
Ja, ich habe damals irgendwie so ein bisschen natürlich nur nebenbei mitbekommen, auch vor allem, weil wir, glaube ich, im nächsten Jahr dann auch nochmal in dieses ANGT, dieses Junior-League-Tournament gespielt haben, auch wieder in Barcelona. Zu dem Zeitpunkt habe ich auch wieder ordentliche Leistungen gebracht, auch gegen die spanischen Teams. Ja, dass da auch vor allem Madrid mal angeklopft hat und alles drum und dran. Ja, aber ich muss sagen, dass ich das damals so, ich war stolz, in Bamberg zu sein, ich war stolz. Das ganze Programm in Bamberg, ich habe mich da super wohl gefühlt, mit einem super Jugendcoach, der wie ein Papa für uns war. Auch da natürlich auch noch einen zweiten Papa für uns mit Ivan Pavic, der ja auch mal Trainer in Erfurt Gotha war, der sich auch wie so eine Vaterfigur für uns alle entwickelt hat. Und deswegen war es für mich irgendwie nie so eine Idee, da irgendwie wegzugehen, weil ich mich in Bamberg so wohl gefühlt habe einfach.
Das heißt, aus diesem Interesse sind nie konkrete Gespräche geworden. Okay.
Ja, weil ich muss auch sagen, ich war immer so committed zu Bamberg. Ich war so stolz darauf einfach. Das hat sich einfach wie was sehr Gutes, Besonderes angefühlt.
Hast du das dann vielleicht irgendwann mal bereut? Du bist ja 2017 Spieler des Jahres in der Pro A geworden. Da warst du 20, korrekt?
Ich glaube schon, das
Ja.
kann sein, ja.
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 Aber du hast eigentlich nie eine echte Chance in Bamberg in der Erstligamannschaft bekommen, die natürlich zu diesem Zeitpunkt, das müssen wir sagen, wahnsinnig besetzt war. Aber hast du dann im Nachhinein manchmal gedacht, wäre vielleicht doch besser gewesen, den Move zu wagen?
Ja, klar. Ich glaube auch, ich muss auch sagen, dass es vor allem während der Anfangszeit, glaube ich, als Trinchieri dann nach Bamberg kam und diese ganze Struktur in Bamberg wurde ja ein bisschen geändert. Für mich war das zum Beispiel immer, wo ich extrem stolz auf Bamberg war, einfach mit Wolfgang Haider auch als Manager, war immer dieses Familiäre. Weil man wusste, hier in Bamberg, du spielst in der Jugend, aber du bist eine große Familie einfach. Also jeder, wir sitzen alle im gleichen Boot und wir sind stolz darauf, einfach so Teil dieses großen Projektes zu sein. Und ja, als dann diese Umstrukturierung kam, finde ich, ist das alles ein bisschen verloren gegangen. Es ist viel radikaler geworden. Es wurden Leute aussortiert. Es wurden Leute einfach rausgeschmissen, die viel einfach für diesen ganzen Bamberger Basketballstandort gemacht haben. Und da muss ich sagen, hatte ich auch selber viel zu kämpfen, weil natürlich auch Leute dann weggingen, für die ich sehr viel Sympathie einfach hatte. Und da habe ich dann mir schon überlegt, so am Anfang auch so, fuck, wenn das jetzt hier alles so radikal ist und alles hier auf einmal so vergessen wird und dass Leute haben so viel für den Verein getan und werden hier abgesägt, warum bin ich nicht auch weggegangen? Warum habe ich das nicht, hätte ich das nicht mal wahrnehmen können? Weil vielleicht wäre das besser gewesen. Und das war für mich schon so eine Zeit, wo ich sage, da habe ich das schon dann ein bisschen vielleicht bereut gehabt.
Aber da müssen wir einmal weiterschauen. Du bist dann für eine Saison nach Würzburg und aber wieder nach Bamberg zurück. Jetzt hast du ja gerade beschrieben, dass dir das da gar nicht mehr so gut gefallen hat. Mit welchen Erwartungen war denn diese Rückkehr verbunden?
Ja, was heißt, mir hat es nicht gut gefallen in Bamberg. Natürlich ist Bamberg ja was ganz Besonderes für mich, weil ich ja auch viel da durchgemacht habe und viel groß geworden bin, meine ersten Schritte im Basketball gemacht habe. Und es waren einfach so ein bisschen diesen Umständen entsprechend. Ich war ja, wie gesagt, ein Jahr in Würzburg ausgeliehen, habe da jetzt auch nicht so viel gespielt, wie es mir erhofft hatte, wie es mir erwartet hatte. Und dann war so, okay, was sind die Optionen? Was machst du jetzt? Ich meine, okay, das Interesse war dann auch jetzt nicht so groß nach der Saison in Würzburg. Ich habe gehört, dass Würzburg anders plant. Und die Sache war, ich war ja immer nur ausgeliehen von Bamberg. Und da war für mich dann so, okay, was mache ich jetzt? Was sind die anderen Optionen? Ich glaube, damals hätte ich noch nach Bremerhaven gehen können. Ich weiß, dass ich damals noch irgendwie, weil ich bei diesem Adidas Eurocamp war in Treviso, dass ich noch eine Möglichkeit hatte, in die G-League zu wechseln. Aber es war so, ich weiß es nicht. Und dann dachte ich mir, okay, ich gehe lieber zurück nach Bamberg. Weiß, dass ich jedenfalls gute Möglichkeiten habe, hier zu trainieren, mich weiterzuentwickeln. Trotzdem notfalls noch die Sache auch mit der Pro A vorhanden wäre, wo ich ja vor allem für Baunach sehr viel, was mir immer große Freude bereitet hat, einfach mit diesen jungen Spielern, alle in einem gleichen Alter, alle auf dasselbe Ziel hinauszuarbeiten. Und ich muss sagen, das war immer was Besonderes, weil das einfach richtig, richtig geil war. Auch zum Beispiel, ich meine, wie viele Jungs da jetzt rausgekommen sind aus der Baunacher Jugend, aus dieser Pro A-Mannschaft. Das war einfach überragend und das war immer ja, ein richtig geiles Gefühl. Und das fand ich auch immer, hey, das ist so ein Punkt, der auch immer für Bamberg gesprochen hat, muss ich sagen.
Als jugendlicher Real Madrid, als 21-Jähriger die Chance in die G-League zu gehen, du hast beides nicht gemacht. Würdest du sagen, dass du ein bodenständiger Mensch bist?
Das würde ich auf jeden Fall von mir behaupten.
Das heißt,
Wie,
diese
darf ich mal fragen,
ja.
reflektierst du dich selbst? Du hast eben mal gesagt, in Würzburg zum Beispiel habe ich nicht die Minuten bekommen, habe eine andere Erwartung gehabt. Wie sehr guckst du dann auf dich und sagst, liegt das vielleicht auch an meiner Performance oder hat es einfach nicht gepasst im System mit dem Trainer? Was sind da im Nachhinein deine Erfahrungen, die du da gemacht hast?
Ich glaube schon, dass es vielleicht einfach, ja, vielleicht war es so ein Mix aus beiden Sachen. Ich glaube, dass ich einfach wahrscheinlich dieser Challenge noch nicht ganz so gewachsen war, auch in Würzburg damals. Ich meine, wir hatten ja auch einen Trainer mit Dirk Baumann, sehr renommierten Trainer natürlich, der viel erreicht hat in seiner Karriere. der vielleicht auch da in dem Alter oder halt der da vielleicht gehofft hat oder gedacht hat, er bekommt einen Spieler, der viel, viel weiter ist in seiner Entwicklung, in seiner Reife. Also wie gesagt, ich war 20, ich war 21 Jahre. Ich habe jetzt für Baunach in der Pro A gespielt, habe ein paar Einsätze bei Bamberg bekommen, habe natürlich im Jugendbereich schon viel Erfahrung gesammelt, aber wirklich in der BBL irgendwie konstant gespielt habe ich nie. Und ich glaube, dass da auch manchmal so diese Ansprüche und die Erwartungen von Würzburg, von Dirk Bauermann natürlich auch gegen meine Entwicklung dann einfach gesprochen haben. War noch ein junger Spieler, der Fehler gemacht hat, der Fehler machen musste. Und das war einfach damals auch in diesem Projekt Würzburg, das auch schnell nach oben wollte, vielleicht nicht immer ganz das Beste. Und deswegen, ja, hat es, glaube ich, meiner Meinung nach auch am Ende nicht so funktioniert, wie es mir gedacht hatte, wie sich Dirk wahrscheinlich gedacht hat. Und da muss ich auch sagen, bin ich Dirk überhaupt nicht böse. Alles dumm und dran. Es ist halt einfach, hat halt einfach nicht gepasst.
Haben wir angesprochen, bist zurück nach Bamberg. Aber im November warst du dann doch schon in Frankfurt. Erst hast du ja gesagt, es gab nicht die großen Alternativen. Was ist aber dann passiert, dass es zu dieser Konstellation kam, dass du in Skyliners gewechselt bist?
Ja, ich muss dazu sagen, dass ich immer schon ein bisschen auch mit den Skyliners in Kontakt war, auch zum Beispiel in dem Jahr, wo ich nach Würzburg gegangen bin, hatte Frankfurt auch schon Interesse. Frankfurt wollte mich aber fest verpflichten und Bamberg wollte mich eben nur ausleihen. Deswegen ist das nicht zustande gekommen, genau. Ja, aber man hat immer so ein bisschen Kontakt mit Frankfurt gehalten. Ich habe auch natürlich im Jahr, wo ich nach Bamberg zurückgekommen bin, dann habe ich auch schon mal selber gedacht, okay, wie wär's denn mit Frankfurt? Ja, die hatten am Anfang der Saison wahrscheinlich auch ein paar andere Interessen. Dann haben gesagt, so, ey, wir haben unsere Spieler auf der 5 aufgestellt. Wir brauchen dich jetzt hier gerade nicht oder wir sehen dich hier gerade nicht drin. Habe ich verstanden. Und dann war es so, dass ich halt auch gemerkt habe, in Bamberg, ich habe nicht viel gespielt, nicht viel Einsatz bekommen, Pro A gespielt. Ja, bei der BBL, wie gesagt, kein Land gesehen. Also diese Garbage-3 Minuten am Ende, aber sonst nichts. Also wirklich nichts. Und dann war es so, das war ganz lustig. Ich glaube, es war noch wir hatten ein Auswärtsspiel in Antwerpen. Es war auf einmal so, ich hab einen Anruf bekommen oder ich habe meinem Agenten geschrieben gehabt, so, hey, ich habe gehört, Wobo hat sich in Frankfurt verletzt, wie sieht es denn aus? Gibt es da irgendeine Möglichkeit, dass ich da vielleicht irgendwie reinrutschen könnte und aushelfen könnte, auch wenn es nur für 2 Monate oder irgendwas sind? Und dann schreibt mir in dem Moment mein Agent zurück, so, hey, weißt du, was lustig ist? Gordy hat mich gerade angerufen und hat nach dir gefragt. Und ich dachte so, okay, warum nicht? Also es wäre perfekt, würde sich doch super anbieten. Aber es ist natürlich eine komische Situation, weil man gerade noch unter Vertrag ist mit einer anderen Mannschaft, aber man sich natürlich noch fokussieren muss auf den Ablauf gerade und natürlich mit den Gedanken aber ganz woanders ist. Und dann war es noch relativ lustig, weil ich weiß, am nächsten Training hat sich nämlich, oder an dem Training am Abend hat sich Elias Harris verletzt. Auf meiner Position als Fünfer natürlich, was mir natürlich wieder super dann in die Karten gespielt hat, wo ich mir dachte, das kann jetzt nicht sein. Hey. Weißt du, jetzt habe ich diese Chance eigentlich zu einem anderen Verein zu wechseln, um Spielzeit zu bekommen und jetzt passiert das gerade. Jetzt könnte das natürlich ein Grund sein, dass Bamberg sagt, hey, wir sind schwach aufgestellt, Harris ist verletzt, wir brauchen dich. Ja? Und dann dachte ich so, okay, jetzt muss ich schauen, einfach was passiert, wie sich's weiterentwickelt und ich weiß, am nächsten Tag, wir haben in Antwerpen gespielt, Harris war verletzt. Ja, ich saß trotzdem 40 Minuten auf der Bank. Ich habe keine Sekunde bekommen. Was wurde Smallball gespielt, alles drum und dran. Ne? Ja, und dann war es für mich so das Zeichen, ey, fuck it, forget it. Keine Sekunde bekommen, ich muss was tun, es geht nicht mehr weiter. Ja, dann hat sich das relativ so ge gegeben und ich habe mit dem Verein gesprochen, habe meine Situation erklärt. Der Verein hat seine Situation erklärt, dass sie mich eigentlich behalten wollen, dass sie mich als langfristiges Projekt sehen. Und ich habe gesagt, so ja, es geht halt einfach nicht. Ich muss was tun, ich muss raus. Ich muss auch eigentlich vielleicht mal ganz von Bamberg weg und diesen Vertrag aufzulösen, dass ich einfach mal für mich Freiheit habe. Ja, dann hat sich das ergeben und Frankfurt wollte mich unbedingt. Und ich habe gemerkt, wie Gordy mich einsetzen wollte, wie er mich da reinbringen wollte in sein System. Und das habe ich von Sekunde eins gespürt. Und vor allem bin ich in der Nacht- und Nebelaktion nach Frankfurt gewechselt. Und ich weiß noch, ich bin angekommen am nächsten Tag. Ich habe auch nicht lange geschlafen, glaube ich. Ich habe, glaube ich, 4 Stunden geschlafen, weil ich erst richtig spät nach Frankfurt angekommen bin. Früh Medizincheck, dann am nächsten Tag alles drum und dran. Eine Trainingseinheit, nicht mal mit der Mannschaft, sondern einfach nur Individualtraining. Und am nächsten Tag hatten wir Spiel gegen Ritas und Gordy klatscht mich einfach rein für 20 Minuten, wo ich gemerkt habe, ey, das ist das, was ich gewollt habe und habe gemerkt, hier bin ich am richtigen Fleck, genau.
Zwischendurch eine kleine Werbeunterbrechung, denn wir haben was ganz Tolles von unserem Partner WePlay Basketball. Bis zum 26. November findet noch die Black Week statt und es gibt im Shop von WePlay Basketball bis zu 70% Rabatt auf Basketballprodukte der Topmarken. Und täglich kommen Sonderdeals und sogenannte Deal of the Day Angebote dazu. Also schaut mal auf weplaybasketball.de. Und jetzt weiter mit unserem Podcast.
Wenn solche Sachen passieren wie mit Bamberg und dann möglicher Wechsel da, dein Vater ist ehemaliger Basketballer. Wie sehr holst du seine Ratschläge oder machst du das mit dir alleine aus?
Nö, also na klar hole ich meinen Vater da immer mal ins Boot mit rein und sage einfach, wie er es einschätzt, wie er es findet. Genau, das hilft natürlich schon weiter, weil mein Dad kennt ja auch das Business, kennt ja auch das Geschäft, wie es abläuft. War auch in so ähnlichen Situationen mal drinnen und genau, da hat er schon immer ein ganz gutes Gefühl dafür.
Ist er dein größter Kritiker?
Ja, auch mit, würde ich schon sagen. Das ist mein Fall da auch schon sehr, ja.
Wie
dass er das ja,
also
dass
aus, er mich da ruft er nach Spielen an und sagt, was hast du da wieder für eine Scheiße gespielt oder wie kann man sich das vorstellen?
Das jetzt nicht wirklich, muss ich sagen, aber ja, wenn er was zu sagen hat, dann sagt er das schon und nimmt auch kein Blatt vom Mund, genau.
Okay, aber wo wir jetzt gerade bei deinem Daddy sind, muss ich eine Frage stellen. Ist Freiwurfschwäche erblich?
Weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Ich muss mal meinen Großvater fragen. Ja.
Na komm, ich meine, deinen Großvater will ich außen vor lassen. Ich meine jetzt nur Marc und dich, dein Daddy und du.
Ah, nee, ich sag nein. Ich bin noch nicht am Ende meiner Karriere. Ich habe noch Zeit, ich kann das sogar noch rumbiegen, deswegen.
Wir waren jetzt zuletzt bei Frankfurt. Du hast beschrieben, wie positiv das für dich von Anfang an war. Ist es auch über die 2 Jahre dann so auch geblieben, dass du rückblickend sehr positiv diese Zeit für dich einordnest?
Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich schätze Frankfurt echt sehr, da sie in solchen Zeiten vor allem natürlich auf diese deutsche Schiene sehr gesetzt haben und auch mit dieser Sache viel Erfolg hatten. Natürlich ist es in den letzten Jahren jetzt ein bisschen in die andere Richtung gegangen, aber trotzdem muss ich sagen, dass man als Organisation vor allem den Mut besitzen muss, um sowas, diese Richtung einfach einzuschlagen. Natürlich muss man sehen, dass Gordy einfach einen extrem guten Job gemacht hat und es immer wieder Jahr für Jahr das geschafft hat, einfach mit diesem Konzept sehr gute Ergebnisse einzufahren. Was ja natürlich dann in den letzten Jahren nicht mehr so geklappt hat, aber da merkt man auch, okay, was Gordy da vor allem ausgemacht hat in diesem Konzept. Zwar, wie muss ich sagen, ich habe ja dann ein halbes Jahr mit Gordy gehabt und ein Jahr mit Sebastian Glein, was natürlich auch die Corona-Situation dann war, aber ich bin in den 2 Jahren in Frankfurt sehr, sehr gewachsen und einfach habe da sehr viel gelernt und bin Frankfurt sehr dankbar, dass sie mir diese Chance gegeben hat, dass sie mir die Chance gegeben haben nach den ganzen Jahren vorher, wo ich ja so ein bisschen gestruggelt habe einfach und das bin ich einfach sehr dankbar.
Du hattest in Frankfurt Gordy und hast schon beschrieben, was der für dich bedeutet hat. Jetzt bist du 2020 nach Bonn gewechselt und nach einem eher chaotischen ersten Jahr aufgrund der Umstände in Bonn kam dann im nächsten Jahr Thomas Isalo. Was hat der gemacht, um dich besser zu machen und um dieses Team besser zu machen?
Ja, also wenn ich jetzt erstmal aufs Team anspreche und auf die Organisation anspreche, also ich muss sagen, ich kam im ersten Jahr nach Bonn und war schon relativ, sage ich mal, ein bisschen geschockt auch, wie die Umstände waren in dem Verein. Ich hoffe, das nehmen die mir nicht böse. Aber es muss sagen, war einfach ein bisschen chaotisch. Also ich will jetzt hier auch nicht irgendwie sagen, dass es alles schön war. Es war ein bisschen chaotisch und der Zeitpunkt. Und man merkt einfach, was ein guter Trainer einfach ausmacht. Ein guter Trainer wie Thomas ist nicht nur ein Trainer, der die Mannschaft aufs Spielfeld schickt, sondern sich auch um diese ganzen Umstände im Verein auch kümmert. Und diesen Verein, die ganzen Mitarbeiter, die ganzen Strukturen, die ganzen Sachen einfach in eine Richtung gelenkt hat. Und die Richtung war Erfolg. Alles, was da außen rum gespielt hat und nicht irgendwie sich dafür committed hat, war weg. Oder ist einfach nicht, hat einfach nicht reingepasst. Und da ist Thomas einfach ein Mann, der nicht nur auch mit den Spielern spricht, er spricht mit der ganzen Organisation. Also wie ein Mitarbeiter von Ticketing, keine Ahnung was, bis hin zu Hallenkräften, die den Boden reinigen. spricht mit denen, sagt, hey, das ist die Richtung, das ist die Linie, die wir hier fahren wollen. Das ist ja alles auf Erfolg aus. Und wer halt dazu nicht bereit ist, der muss halt leider gehen. Ja, er macht es allen klar und er schafft es, alle in diese Richtung zu lenken. Ja.
Du hast Fortschritte in Bonn gemacht. Für mich das Beeindruckendste ist, dass du defensiv im Pick and Roll etwas gemacht hast, was dir viele nicht zugetraut haben. Nämlich du bist in diesem System wirklich raus, hast hart gehedged, hast den Ball gestoppt und bist wieder zurückgekommen zu deinem Mann. Hast du besonders viel an Footspeed, an Beweglichkeit dafür gearbeitet, extra neben den Pick and Roll Defense Drills? Weil ich muss sagen, ich habe gesagt, einige waren überrascht, das inkludiert auch mich.
Ja, das habe ich von vielen gehört. Ich war natürlich auch am Anfang, weil ich ja gewohnt war, ich habe als großer Mann immer nur Drop gespielt, Down gespielt,
Genau.
was ich ja auch, finde ich, relativ gut beherrsche, wo ich auch immer eine Stärke drin gesehen habe. Ich weiß noch, im ersten Jahr in Bonn haben wir auch auf einmal angefangen, Quick Show zu spielen mit Jovovic. Ich habe auch gemerkt, so, boah, das läuft gerade nicht so rund, wie wir uns das alle vorstellen mit dem Quick Show. Klar war es für mich auch neu, zum ersten Mal das zu spielen. Und ja, mit den ganzen Umständen, das hat halt einfach nicht so funktioniert. Auch glaube ich, dass auch bei der Show Defense auch natürlich mehr stattfindet als nur jetzt On-Ball Coverage, sondern auch sehr viel abseits des Balls stattfindet, was natürlich immer ein bisschen unterschätzt wird, weil man immer nur direkt die erste Aktion sieht oder viele Trainer das wirklich nur die erste Aktion sehen. Ja, aber da habe ich natürlich auch selber an mir gezweifelt, so, okay, fuck, kann ich das, kann ich Hedge verteidigen, weiß ich nicht. Genau. Dann im nächsten Jahr kam, wie gesagt, Thomas Isalo und er hat es viel, viel, viel besser, sage ich mal, erklärt, rübergebracht, was da alles dazugehört, die Technik, alles drum und dran, wie man das lesen muss. Er hat es wirklich so runtergebrochen in diese alle Einzelteile, im Warm-up kommen Übungen dazu, die darauf hinaus sind, die Fußarbeit besser zu machen, das Lesen besser zu machen. Ich muss sagen, im ersten Jahr habe ich es auch noch nicht so wirklich so. Ich habe es versucht, habe mein Bestes gegeben, aber es war immer mal so, manche Spiele gut, manche Spiele auch semi-gut. Und irgendwie habe ich es dann im zweiten Jahr noch mal viel, viel bei Thomas noch mal viel, viel mehr verinnerlicht einfach und konnte es meiner Meinung nach viel besser lesen, viel bessere Fußarbeit, die Agilität war viel, viel besser irgendwie, weil ich auch vor allem in der Offseason, natürlich habe ich an meiner Fußarbeit gearbeitet, aber irgendwie hat sich es auch im Kopf sehr viel mehr verinnerlicht, weil ich es in der Offseason durchgegangen bin, weil ich manchmal einfach mich nur irgendwo hingesetzt habe und einfach diese Schrittfolge im Kopf einfach wieder gespielt habe und das hat mir sehr geholfen, muss ich sagen. Und dann habe ich es ja gesehen, wie es einfach Früchte ja, getragen hat und ich da, ja, was für mich jetzt so tägliches Brot einfach ist oder einfach automatisch ist. Genau. Und muss ich auch sagen, da war ich sehr stolz auf mich selbst, weil natürlich viele mir das nicht zugetraut haben und viele gesagt haben, ey, der ist ein Drop-Big, der kann das nicht, was will er da draußen, wie will er da raushätschen? Und ich natürlich stolz auf mich, dass ich vielen Leuten zeigen konnte, dass ich da eine Waffe sein kann. Ja.
Hast du dich denn auch selber überrascht? Warst du selber von dir überrascht? Oder warst du da so, war das für dich so in dir drin und du hast es irgendwie nur nicht abgerufen bis dahin? Du brauchtest diesen Impuls vielleicht über den Trainer.
Ja, ich wusste schon, also ich wusste trotzdem irgendwie, dass ich es kann. Natürlich dachte ich auch nicht, okay, das ist jetzt meine beste Stärke, aber ich wusste, dass ich es auf jeden Fall kann. Also so viel auch vor allem im ersten Jahr, wie ich in Bonn ja immer da, also gefühlt war es immer so meine Schuld, wenn das Pick-and-Roll-Defense nicht geklappt hat, das war immer meine Schuld. Und ich dachte schon so, ich habe auch im Kopf mir selber viel Druck gemacht und dachte, es kann nicht sein, dass das alles nur an mir liegt. Also so scheiße verteidige ich das Hedge jetzt aber auch nicht. Ja, habe aber gemerkt, so okay, dann natürlich denkt man sich, da fragt man sich, okay, ist das jetzt die beste Sache, was ich da mache? Oder? Aber dann vor allem, als Thomas kam und er das erklärt hat und alles viel besser dargestellt hat, muss ich sagen, hey, das ist so scheiße ist es ja doch nicht. Und dann wusste ich immer, irgendwie kann ich es ja, irgendwie ist es in mir, irgendwie habe ich es ja drauf und ich wollte auch selber, ich hatte selber diesen Hunger, das allen zu zeigen, dass ich das kann. Und ja.
Deine dritte Saison in Bonn, die zweite unter Thomas Isalo, war super, super erfolgreich. Nimm uns mal mit durch diese Spielzeit 22, 23. Habt ihr von Anfang an gespürt, dass das ein besonderes Jahr werden kann?
Ja, also für mich war es auch ein wildes Jahr, muss ich sagen. Ich habe ja gefühlt, die ganze Vorbereitung habe ich mit den Jungs verpasst gehabt, weil ich ja mit der Nationalmannschaft dabei war. Kam relativ spät dazu. Die Jungs haben sich schon sehr gut gefunden gehabt und sehr gut eingespielt gehabt. Natürlich war, für mich war das dann sehr interessant zu sehen, okay, wie wird es im Vergleich zum Vorjahr? Ich meine, wir haben im Vorjahr Halbfinale erreicht, eine sehr erfolgreiche Saison gespielt. Aber wie wird es am Ende, wie ist es im Vergleich zum Vorjahr? Und man hat relativ schnell gesehen, dass die Truppe einfach, finde ich, einfach nochmal einen Tick besser war, weil sie irgendwie mehr geklickt hat. Jeder wusste, was er macht, jeder wusste seine Rolle perfekt auszufüllen. Da gab es keine Leute, die da irgendwie irgendwas anderes wollten als andere. Da gab es nicht viele Meinungsverschiedenheiten. Wir haben alle am selben Strang gezogen und wie gesagt, jeder wusste seine Rolle einfach perfekt auszufüllen. Und das hat man relativ schnell gemerkt, in welche Richtung das gehen wird. Ich meine, wir sind super in die Saison reingestartet, haben natürlich wieder ein paar ärgerliche Niederlagen kassiert, wie zum Beispiel im Pokal gegen Alba Berlin, wo wir alle wussten, hey, wir können das besser, wir sind besser als das. Und ja, so haben wir einfach weitergemacht. Wir haben einfach weitergearbeitet. Natürlich auch sehr viele Spiele gewonnen in der Zeit, aber es war immer so, jeder hatte Bock drauf, einfach mehr zu wollen und mehr zu machen und noch mehr zu gewinnen. Und ja, so hat sich das dann rauskristallisiert alles. Natürlich auch gesehen in der Champions League, dass wir da auch gefühlt alles zerlegt haben. Ja, und dann kommst du irgendwann langsam mal in diese Richtung, okay, es geht in die Endphase der Saison. Du hast die zweite Fieber-Window, das zweite Qualifikationsfenster hinter dir und auf einmal fängt es an, ey, es kommt die Zeit, wo es wirklich drauf ankommt. Wir haben uns immer im Kopf gesagt, ey, so, wir haben so eine geile Truppe, warum nicht? Warum nicht mal irgendwie was rausholen? Warum nicht mal einen Titel gewinnen? Warum nicht mal Bayern und Alba überraschen? Weil immer jeder natürlich gesagt hat, so, niemals schafft es irgendeine Mannschaft in der Serie, Alba und München zu schlagen. Das geht einfach nicht. Das sind die zwei Euroleague-Top-Teams und wir haben uns immer gedacht, warum denn nicht? Wir spielen so eine überragende Saison, wir spielen europäisch stark. Wir haben immer den Bayern und den Berlinern immer Probleme bereitet. Warum mal nicht irgendwie mit einem Quäntchen Glück daran vorbeikommen? Ja, genau. Und so sind wir halt auch reingegangen und dann hast du gemerkt, okay, wir haben uns für das Final Four qualifiziert gehabt gegen Straßburg und natürlich, ja, dann standen wir im Champions League Final Four. Und dann war es für uns so, ja, wenn wir jetzt hier drin sind, wollen wir das Ding gewinnen. Das Lustige ist einfach dieses Gefühl, was ich vor allem gemerkt habe, was du mit Thomas Isolin bekommst. Du weißt immer, wenn du deine Sachen machst, wenn du die Taktik, die Vorgaben ausführst, die dir Thomas gibt, dann hast du immer eine Chance zu gewinnen. Dann weißt du immer, du kannst dieses Spiel gewinnen. Und so gehst du auch rein. Du weißt ganz genau, wenn die Sachen so gemacht werden, dann gewinnst du dieses Spiel. Das gibt dir natürlich so ein Selbstvertrauen und natürlich spielst du dann in Malaga im Halbfinale gegen die Heimmannschaft, gegen Unicaja Malaga. Natürlich nicht das einfachste Los, ne? Vielleicht wäre ein anderes Los besser gewesen, aber wir gehen da rein und wissen, wenn wir die Sachen machen, gewinnen wir das Spiel. Dann gewinnst du das Spiel mit irgendwelchen, auch war kein einfaches Spiel, aber du gewinnst dieses Spiel. Und dann stehst du auf einmal im Finale und dann sagst du, okay, jetzt gewinnen wir das Ding. Dann ist es auch so passiert. Und auf einmal stehst du da mit dem europäischen Pokal in der Hand. Ja.
Du hast jetzt diesen Weg beschrieben zum Champions League-Titel. Das allerletzte Spiel der Saison habt ihr nicht gewonnen. Wie war das emotional? Erst der Champions League-Sieg, dann die Finalserien-Niederlage gegen Ulm. War das so ein Mix aus Gefühlen oder war einfach diese Freude über den Champions League-Titel so groß, dass ihr das verdauen konntet, die Finalserie verloren zu haben?
Ja, ist natürlich, das war echt ein Mix an Emotionen, muss ich sagen. Das war echt verrückt. Weil wie gesagt, du hast vor den Playoffs dieses Champions League Final Four. Stehst da mit dem europäischen Pokal in der Hand, was kein deutscher Verein so, okay, Frankfurt hat den FIBA Europe Cup gewonnen. Champions League hat noch kein deutscher Verein gewonnen. Als Underdog gewinnst du dieses Ding. Kein Mensch hat vorher überhaupt daran gedacht, dass Bonn dieses Ding gewinnen könnte. Und wir gehen da rein und zerlegen gefühlt alles und gewinnen das Ding. Und dann stehst du da 2 Tage, ich glaube, es waren 2 Tage bis zur Playoff Game One gegen Chemnitz. Und du stehst auf einmal da mit dem größten Erfolg deiner ganzen Karriere. Und natürlich, du bist sagen wir, vor dieser Endphase in der BBL bist du auf dem allerhöchsten Level deiner Gefühle. Du gewinnst gerade diesen Pokal wirklich, also das kann ich gar nicht beschreiben. Weißt du, es ist so surreal einfach gewesen. Ja, dann stehst du da freust dich, musst feiern, aber du weißt genauso, ey, in 2 Tagen beginnt das nächste Spiel. Du musst noch nach Hause fliegen, du musst dich irgendwie vorbereiten und dann musst du ran gegen Chemnitz. Und wir wussten auch, hey, Chemnitz ist auch definitiv kein einfacher Gegner. Wir wussten immer, Chemnitz wird immer schwer werden. Und das zu schaffen, diesen Switch zu finden, wieder sich zu fokussieren nach diesem Titelgewinn, war nicht einfach für uns. Wir haben es hinbekommen, wir haben irgendwie so ein bisschen wieder in diesen Flow reingefunden. Ja, haben Chemnitz 3-0 geschlagen, haben Lugo 3-0 geschlagen. Nur irgendwie hast du schon gemerkt, so ist ein bisschen, spielen nicht mehr ganz diesen, also das heißt nicht mehr ganz diesen Basketball, aber natürlich war das einfach nicht einfach für die Truppe, weil wir gerade schon diesen Erfolg, diesen größten Erfolg hatten wir gerade schon. Also was jetzt musste ich wieder so fokussieren und dann direkt da in dieses nächste Gerangel rein, einfach an diesen Ball von Spielen, die jetzt auf dich zukommen. Und dann stehst du da und bist du im Finale gegen eine Ulmer Mannschaft, die natürlich im Flow war, die überragend da gespielt haben, die Alba rausgehauen haben und München rausgehauen haben, die natürlich da auch mit übertrieben viel Selbstvertrauen reinkommen. Dann verlierst du da das erste Spiel, weil du ein bisschen nicht, wahrscheinlich auch das schlechteste Spiel abgeliefert hast, haben. Verlierst du dieses Spiel 1 in Bonn, was natürlich dann Ulm auch noch mal Selbstvertrauen gibt und in die Karten reinspielt. Dann Spiel 2, gewinnen das deutlich mit 30 und du denkst, okay, Spiel 1 war ein Ausrutscher, jetzt, wir holen uns das Ding. Wo ich auch, muss ich sagen, ich habe nie an unsere Mannschaft gezweifelt oder irgendwas. Ich war mir immer sicher, okay, wir holen uns das Ding, weil ich diese Mentalität der Mannschaft kenne, weil ich einfach wusste, was wir drauf haben. Dann passieren ein paar blöde Umstände in Spiel 2, die blöd gehandhabt wurden, die nicht nötig gewesen wären, die uns natürlich als Mannschaft einfach geschwächt haben, die uns natürlich nicht in die Karten gespielt haben. Was auch nochmal mental, würde ich sagen, mir nochmal es tougher gemacht haben. Wir fahren nach Ulm, kriegen da komplette Breitseite in die Fresse gezimmert. Ja, und dann ist es so, okay, jetzt bist du im Rücken gegen die Wand. Du bist 2-1 hinten im Finale, musst Spiel 4 in Ulm bestreiten vor dieser sehr guten Kulisse. Und du merkst schon, okay, irgendwie, wir laufen gerade ein bisschen auf dem Zahnfleisch. Wir haben zwei sehr wichtige Spieler, die uns fehlen, mit unserem Kapitän Carsten Tadda und mit Mike Kessen,
Das
der
ist das, was du
dann
angesprochen hast, der dumme Umstand aus Spiel 2, die Disqualifikation von Mike Kessens, was
genau
natürlich super
richtig, der
wehgetan
das.
hat, weil er ein deutscher Spieler war und Ausländer hätte der Situation nachrotieren können, weil er ja zu dem Zeitpunkt 7 Ausländer hatte, aber zwei Deutsche aus der Rotation, das war natürlich dann schon bitter.
Genau, definitiv. Und ja, natürlich war es dann auch für uns nicht einfach. Zum Beispiel, Mike ist ja unser zweiter Fünfer. Wir haben nur noch einen Fünfer auf einmal. Was machen wir denn? Wir haben unsere zweite Line-Up ist auf Mikey zugeschnitten. Mikey hat sehr große Verantwortung in dieser Line-Up von uns gehabt. Und der wird da für 50.000 Spiele gesperrt, wegen einer Kleinigkeit. Und es fehlt halt einfach. Es zerstört einfach den Rhythmus, es zerstört unser Spiel mit für eine gewisse Art und Weise. Und dann stehst du da mit dem Rücken gegen die Wand und denkst dir so, okay, also will uns heute irgendwie jeder irgendwie eins reinhauen oder was machst du dann jetzt? Ja. Aber so wie ich die Mannschaft kenne und so wie ich die Mannschaft und die Jungs alle kennengelernt habe, war es so, ey, okay, fuck it, wir müssen weitermachen. Was bringt das jetzt? Wir können uns nicht über so eine Sache aufregen, wir machen weiter und holen uns das Ding. Auch wenn gefühlt die ganze Welt so gegen dich war auf einmal, wir holen uns den Bist. Irgendwie reißen wir es rum, auch wenn du 2-1 hinten bist. Ich glaube, da muss ich sagen, haben wir wieder ein super Spiel gemacht im vierten Spiel, haben gute Leistung gezeigt, und am Ende brichst du halt ein und weil du merkst, okay, irgendwie kriegst du diese Energie nicht mehr gematcht und irgendwie kriegst du es nicht mehr hin, dein Spiel aufs Parkett zu bringen, weil dir einfach die Rotation fehlt, weil dir die Energie fehlt und dann verlierst du Spiel 4 und Ulm gewinnt die Meisterschaft. Und dann stehst du da und denkst dir so, fuck, was ist hier gerade passiert? Weißt du spielst so ein geiles, überragendes Jahr, hast so viel dafür gearbeitet, so viel dafür getan. Du hast nicht nur in den Playoffs gut gespielt, du hast das ganze Jahr über konstant gespielt, überragende Leistungen abgeliefert. Und dann holst du diesen Champions League-Pokal, willst den nächsten auch noch holen. Und auf einmal stehst du da mit leeren Händen und beendest diese geile Saison, diese übertriebene geile Saison, einfach so mit einer riesigen Enttäuschung, muss ich sagen. Und ich muss sagen, für mich war das, persönlich war das für mich sehr, sehr schwer, weil natürlich war es übertrieben geil, die Champions League zu gewinnen. Aber was mir auch persönlich selber wehgetan hat, war einfach, natürlich als Deutscher ist es nun mal was ganz Besonderes, die deutsche Meisterschaft zu gewinnen. Diese deutsche Meisterschaft zu holen. Alba schafft es nicht, München schafft es nicht. Und du spielst das ganze Jahr so überragend und denkst, du hast es so verdient einfach. Und das, wie gesagt, ich ziehe meinen größten Respekt an Ulm, die waren zum richtigen Zeitpunkt am richtigen, auf ihrer höchsten Form, haben das verdient gewonnen. Aber irgendwie fühlt es sich so an, als wäre das so unverdient und einfach so, du gehst mit leeren Händen da raus. Das war einfach, ja, natürlich eine sehr, sehr große Enttäuschung und man denkt irgend so was, okay, für was hast du das jetzt gemacht, das ganze Jahr so übertrieben, hart gearbeitet, so gut gespielt, für was? Also für den Titel, der am Ende nicht kam, für die deutsche Meisterschaft, die nicht kam. Ja, für mich war das, muss ich sagen, nicht einfach, vor allem auch zu sehen, die Bonner Fans, wie die uns unterstützt haben, diese ganze Saison über, wie viele Fans zu den Auswärtsspielen kamen, was wir da für eine Fankultur entwickelt haben in Bonn, wie diese Stadt diesen Verein unterstützt haben. Das war dann einfach auch zu sehen, wie sehr sich die Leute auch auf den Meistertitel gefreut haben, die ganzen Fans, wie sehr die da mitgefiebert haben. Man weiß es ja selber, dass Bonn immer Vize-Bonn so oft im Finale verloren und dann bist du da im Finale und holst es wieder nicht. Und du siehst die Fans und alle und irgendwie war das natürlich auch nochmal natürlich eine riesen Enttäuschung nochmal hinterher.
Jetzt bist du in Paris. So, es heißt, überall, wo man hört, Paris wird sehr zeitnah einen Spot in der Euroleague bekommen. Was weißt du darüber?
Nicht viel, muss ich sagen. Also ich weiß, dass natürlich Paris, auch wie London, große Städte sind, große Märkte sind, wo die Euroleague ein Auge drauf hat. Aber ich weiß nicht, wie weit da die Gespräche sind. Ich weiß nicht, in welche Richtung es gehen wird mit der Euroleague. Dazu kann ich auch nicht mehr sagen. Ja.
Also das heißt, es war kein Faktor für deine Entscheidung, diesen Wechsel vorzunehmen.
Nee, muss ich nicht sagen. Also natürlich hast du es so ein bisschen im Hintergrund gehört, dass da so Spekulationen vorhanden sind, aber für mich war das jetzt nicht der Ausschlag, dass ich sage so, okay, weil wie gesagt, das ist ein Fragezeichen. Du weißt nicht, ob die Juli kommen oder nicht. Man weiß es nicht. Für mich war der ausschlaggebende Grund einfach Ausland, meine andere Kultur kennenlernen, Coach Isalo, die ganzen Jungs, mit denen man so viel Zeit verbracht hat, die auch noch mit dabei sind. Das war für mich so diese Sache. Also von Euroleague war da nichts. Wenn es passiert, schön. Wenn es nicht passiert, dann ist es so.
Wer hat dich denn da eigentlich gefragt? Kam der Isalo um die Ecke und hat gesagt, Leon, du hast doch mal Französisch in der Schule gehabt, kannst du nicht mitgehen, kannst du mir ein bisschen helfen? Oder
Genau, ungefähr so.
wie kam dieser Wechsel zustande? Und war das für dich, wie lange hast du dann darüber nachgedacht, als die Anfrage kam?
Ja, ich muss sagen, also es war schon so, dass er dann mich gefragt hat, auf mich zukam, so, hey Leon, ich gehe nach Paris, ich hab einiges vor mit Paris, ich will das aber nur mit Leuten machen, denen ich vertraue, denen ich zu 100% vertraue und du bist einer davon, willst du mitkommen? Und ich meine, dann hörst du sowas vom Trainer, von dem Coach, der zweimal in Folge Trainer des Jahres geworden ist, in der Champions League Trainer des Jahres geworden ist, und dann denkst du schon so, boah, krass. Das ist schon ein Zeichen einfach dafür, was er von dir hält. Und dann gab es da für mich auch nicht so lange zu überlegen. Also natürlich ist es für mich andere Umstände einfach, ne, ins Ausland. Natürlich ist es mal was ganz anderes, aber das wollte ich auch immer mal erleben. Und wenn man das machen kann mit dem Trainer, mit den Jungs, mit denen man gespielt hat und dann in einer Stadt wie Paris, also da gibt es schlimmere Sachen, genau.
Stichwort Nationalmannschaft, müssen wir natürlich auch noch drüber reden. Die sind Weltmeister geworden in Asien. Du warst der letzte Cut, bevor es rüberging. Wie hast du diese Spiele verfolgt? Auf der einen Seite wahrscheinlich mit Freude und Stolz für die Mannschaft, auf der anderen Seite wahrscheinlich auch mit ein bisschen Wehmut, dass du nicht dabei warst. Beschreib das mal für uns.
Ich meine, es ist ein bisschen zur Gewohnheit geworden, wenn man darüber so schmunzeln kann. Das ist ja das Jahr zuvor ja auch schon passiert geworden, dass ich damit als letztes gecuttet worden bin. Das Jahr zuvor bei der Olympia-Quali auch schon. Ja, natürlich hat es mich dieses Jahr nochmal sehr hart getroffen, weil ich echt mir relativ sicher war, dass ich am Ende dabei sein werde. Ich habe mir wirklich gedacht, okay, auf den Bigs, den fünften Spot, dass der Scotty mich da einplant, dass ich da dabei bin.
Und dann nimmt er nur 4 Bigs mit, ne?
Und dann nimmt er nur 4 Bigs mit, ja. Na klar, das ist halt diese Sache, die mich dann, vor allem auch, weil ich das Feedback ja von den anderen Jungs gehört habe. Und ich mit den anderen Jungs geredet habe, die haben auch immer gesagt, so, hey Leon, so wie du die Saison gespielt hast, wie du dich im Training verkauft hast hier, Der muss dich mitnehmen. Wenn da irgendwas passiert oder keine Ahnung was, der muss dich mitnehmen. Das geht kein Weg an dir vorbei. Oder auch zum Beispiel, als ich mich dann verabschiedet habe von den Jungs, ein paar Jungs haben mich angeschaut, so, wie du, wohin gehst du? Ja, ich bin gecuttet worden, ich bin raus. Und das war für mich sehr schön zu sehen, weil ich gemerkt habe, okay, die Jungs haben das so gesehen, die haben das respektiert, die haben gesehen, was ich für Leistung gebracht habe. Genau, aber am Ende ist es halt, es ist Scottys Entscheidung gewesen, die respektiere ich zu 100%, weil es einfach nur für die Mannschaft ist, für unsere Basketballnation. Genau, und natürlich war ich dann an dem Tag war ich sehr enttäuscht. Natürlich, ich weiß nicht, ich bin mit dem Zug nach Hause gefahren, war natürlich kein einfacher Trip für mich, wo ich sehr in Gedanken war, was mich natürlich ein bisschen getroffen hat, aber als es dann rum war und die WM losging, ich war wahrscheinlich wieder Fan Number One, weil mich das sehr, also ich bin immer ein riesen Fan von der Mannschaft. Ich weiß, wie die Mannschaft tickt und die Mannschaft ist einfach nur eine super geile Mannschaft, wie wir es ja alle gesehen haben. Und dass sie dann Weltmeister werden, war geisteskrank und hat mich sehr von Herzen einfach nur gefreut.
Also im Prinzip keine Verbitterung. Und nächstes Jahr sind Olympische Spiele und die finden ja in Paris statt.
Richtig.
Greift Leon Kratzer nochmal an, auch wenn er zuletzt dreimal in Folge der letzte oder einer der letzten Cuts war.
Muss ja, anders geht's nicht. Ne?
Ja.
Nein, also ich, wie gesagt, ich schätze diese, also ich respektiere die Entscheidungen von Gordy. Ich habe mit Gordy kein schlechtes Verhältnis, deswegen oder bin ich ihm böse oder irgendwas. Natürlich siehst du die Jungs, die Weltmeisterschaft gewinnen und denkst du so, fuck, da hätte ich auch dabei sein können. Ja, wäre ich auch vielleicht Teil des Teams gewesen. Natürlich nimmt es mal einen ganz kurz mit, aber ich bin überhaupt nicht böse oder irgendwas. Und ja, muss ich auch sagen, natürlich denkt man sich so, oh, tue ich mir das nochmal an? Was ist, wenn das wieder passiert?
Aber
Aber
da die
ja.
Verbände immer auch auf Kosten achten, ist doch perfekt. Die brauchen kein Hotelzimmer für dich. Du kannst zu Hause schlafen. Ist doch großartig. Und mehr, dass du dabei bist.
Richtig. Genau, eigentlich schon. Schauen wir mal, ob das mit einbezieht.
Leon, abseits des Basketballs, was machst du? Bist du ein Musikhörer? Bist du jemand, der liest? Kochst du gerne? Kannst du kochen? Gehst du ins Kino?
Boah, ich würde sagen, ich mache da alles ein bisschen. Also ist immer mal ein bisschen was drin. Ich schaue, lese ein Buch, koche ein bisschen, ja, wie du schon gesagt hast. Ich glaube, das ist immer mein Mix. Das kommt, glaube ich, ganz drauf an. Schaue mir irgendwas an, schaue mir Filme an. Ja, ich glaube, das meiste, was ich mache, ist einfach rausgehen, einen Kaffee trinken irgendwo, mich an die Straße setzen. Das mache ich gerne. Das ist so mein Ding, um irgendwie abzuschalten vom Basketball. Und genau, einfach mit ein paar Kollegen treffen, sich in einen Café zu setzen, mit der Familie zu telefonieren. Das ist das so, was ich abseits des Feldes mache, genau.
Hast du denn schon einen Barbershop gefunden? Wir haben ja auch schon Martin Bräunig gehabt, der auch ausführlich über seinen Bart hier philosophiert hat. Das war auch ganz spannend. Du machst ihm ja schon Konkurrenz.
Ja, ich muss ehrlich sagen, das ist hart. Meine Mama beschwert sich auch schon die ganze Zeit, dass der Bart länger und länger wächst, länger und länger wird. Ja, das ist das Problem halt mit den Barbershops hier in Frankreich, mit dem Französisch, ne? Muss ich ehrlich sein. Ja, genau, das ist, wenn ich zum Beispiel das vergleiche mit letztes Jahr in Bonn, ich glaube, in Bonn war ich jede zweite Woche oder also schon, muss ich schon sagen, dass ich jemand war, der immer sehr auf die Frisur und den Bart geachtet hat. Jetzt muss ich sagen, war ich hier seit einem Monat nicht mehr beim Friseur. Das ist schon was anderes, ja. Ich muss sagen, mir gefällt es auch nicht. Auch nicht gerade das Schönste und das Beste, was hier unten am Kinn auch wächst. Ja, aber ich muss, wie gesagt, ich muss unbedingt zum Friseur, ich muss da irgendeine Lösung finden.
Gibt es aber welche in Paris, glaube ich.
Gibt's ein paar, ja. Ist nur die Frage, welchen man erwischt, ne?
Zum Abschluss nochmal ein Ausblick auf die Saison. Französischer Meister zu werden, wird nicht einfach mit Villeurbanne und vor allen Dingen Monaco in der Liga. Letzte Saison habt ihr mit Bonn im europäischen Wettbewerb die große Überraschung geschafft. Was traust du euch denn dieses Jahr zu Eurocup? Vielleicht sogar noch ein kleines bisschen vom Niveau her, oder nicht ein kleines bisschen, wahrscheinlich vom Niveau her noch ein bisschen höher als die Champions League. Wie siehst du euch?
Ja, ich muss sagen, natürlich sind wir im Eurocup sehr gut reingestartet, haben auch schon schwierige Spiele gehabt, die wir am Ende gewinnen konnten. Ja, ich meine, wie gesagt, wir haben hier eine super Truppe da zusammen. Und es ist alles möglich. Also Wie
Das ist ein
gesagt, mit Thomas Isalo ist ja immer alles möglich.
schönes Schlusswort für diesen Podcast. Es ist alles möglich.
Genau. Es ist sogar möglich,
Genau.
dass er bald einen Friseur in Paris findet. Auch das ist möglich.
Das wäre super, das wäre überragend. Da würde ich
Ja,
echt,
genau. Die größte Herausforderung für
ja.
den Platzer.
Genau, das stimmt.
In diesem Sinne, Leon, danke für deine Zeit.
Danke euch.
Ganz
Bleib
lieben
gesund.
Dank, ja.
Bleib
Bleib
gesund.
gesund, bleib erfolgreich und wir drücken alle Daumen für das, was da jetzt ansteht in diesem Jahr und im nächsten Jahr.
Dankeschön. Vielen Dank euch, ne?
Au revoir, a bientôt.
Okay. Hat mir sehr viel
Au
Spaß gemacht. Danke euch. Ciao,
revoir.
ciao.
Das war Talking Basketball aus Paris heute. Wir sind extra nach Paris gefahren. Mit Stefan Koch und Olli D. Au revoir, salut.